Letzten Donnerstag war es also soweit. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil präsentierte die mit Spannung erwartete Steuerschätzung des Bundes. Und die hat in der Koalition erst einmal für Aufatmen gesorgt. Verglichen mit der letzten Schätzung rechnet Klingbeil in den nächsten 4 Jahren mit 33 Milliarden Euro Mehreinnahmen. Klingt erst einmal gut, bedeutet bei genauerer Betrachtung aber keine echte Entlastung. Denn weiterhin klafft bis 2029 eine Deckungslücke von 172 Milliarden Euro. Die Frage also bleibt, was macht unseren Staat so teuer? Die nüchterne Antwort, die Steuermilliarden fließen zu einem großen Teil in den Sozialetat, in Renten, Bürgergeld und andere Transferleistungen. Der demografische Faktor schlägt in unserer alternden Gesellschaft erbarmungslos zu. Und so werden die Stimmen für eine grundlegende Reform des Sozialstaates immer lauter. Sozialstaat unter Druck. Was können wir uns in Zukunft leisten? Das ist mein Thema jetzt bei Unter den Linden. Willkommen. Und das sind meine Gäste. Nina Scher, Bundestagsabgeordnete der SPD und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Und Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio. Frau Scher, ich habe es in der Anmoderation angesprochen. Die Steuerschätzung ist so ausgefallen, dass es 33,6 Milliarden Euro mehr geben soll, verglichen zur letzten Schätzung. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das gehört haben?
Gut, dass es etwas in Spannung bringt. Und das auch ist jetzt auf guter Grundlage steht, wenn man etwas den Erzählungen entgegensetzt, die da doch alles sehr schlecht reden wollen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir in diesem Land wegkommen von, ich nenne es mal gerne Abrissbirnen-Rhetorik und einfach auf die Chancen, auf das Machen, auf das Tun, auf das Mitmachen, auf das Beteiligen der Menschen wieder mehr setzen. Und darauf ist eine Gesellschaft immer angewiesen, aber gerade in der Zeit, in der Unsicherheiten global betrachtet zunehmen, ist das immens wichtig, darauf immer mal wieder zurückzukommen.
Ich höre da die von mir angesprochene Erleichterung so ein wenig heraus. Andererseits hat Ihr Parteivorsitzender, Bundesfinanzminister Klingbeil, die Koalition ja auch direkt in die Pflicht genommen in dieser Koalition und hat ungefähr wörtlich gesagt, dass es keine strukturellen Spielräume für den Bundeshaushalt geben würde. Was heißt das konkret übersetzt, vor allem für die großen Etats wie das Soziale?
Ja, es bedeutet natürlich, dass wir in den kommenden Jahren auch bezüglich der angespannten Lage, auch mit Blick auf den Angriffskrieg auf die Ukraine, Anforderungen haben, die vor ein paar Jahren noch nicht da waren und die natürlich eine Bindungswirkung auch in finanzieller Art mit all dem, was auch im Sicherheitsapparat dann zu bewerkstelligen gilt, eine Bindungswirkung haben. Und das ist quasi die Ausgangsgrundlage. Man darf aber natürlich daraus jetzt nicht den falschen Schluss ziehen, dass man quasi sich abschottet hinter diesen Themen, sondern man muss natürlich die wirtschaftlichen Grundlagen schaffen, um diese Aufgaben leisten zu können und deswegen quasi nach vorne gehen. Deswegen ja auch ist es also immens wichtig, den Investitionsbooster jetzt gesetzt zu haben, das Sondervermögen beschlossen zu haben. Die Schuldenbremsenlockerung steht übrigens ja auch noch weitergehend, als wir es jetzt am Anfang des Jahres beschlossen haben im Koalitionsvertrag, an sich sogar bis Ende des Jahres, dass noch weitergehend an der Schuldenbremse gearbeitet werden soll. Das heißt übrigens ja auch nicht, das sage ich auch mal schon in Richtung meinem Gesprächspartner, Herrn Professor Hüter, dass man die Schuldenbremse irgendwie über Bord werfen möchte. Das heißt, die Reformdiskussion bezüglich Schuldenbremse heißt immer nur, dass man unter Beibehaltung der Schuldenbremse trotzdem Flexibilitäten schafft, die einfach aus dieser Zeit heraus notwendig sind, weil wir sonst die nachfolgende Generation umso mehr belasten würden. Also es ist immer von einer Reform die Rede, die uns quasi die Entlastungen bringt, die wir sonst nicht hätten, wenn wir am Status quo festhalten.
Herr Hüter, ich will noch mal ganz kurz bei der PK von Herrn Klingbeil bleiben. Er hat auch weiter gesagt, wir werden mit Blick auf die Haushaltslücken ab 2027 weiterhin einen strikten Konsolidierungskurs fahren. Alle Ministerien bleiben gefordert, Einsparungen vorzunehmen. Wenn Sie das so hören, reicht das als Ermahnung an die Kabinettskollegen aus?
Naja, Ermahnungen reichen im Haushaltsverfahren nie aus. Das zeigt jedenfalls die Geschichte der Haushaltspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Immer dann, wenn es um sehr große Konsolidierungszahlen gingen, die zu leisten waren, sind das letztlich auch immer gemeinsame Anstrengungen gewesen. Ob das nun ein föderales Konsolidierungspaket war oder ähnliche Programme, ob bei Helmut Schmidt in den späten 70er, frühen 80er Jahren dann die Operation 82 gemacht wurde, waren das immer konzentrierte Konsolidierungsmaßnahmen, in der man an vielen Leistungsgesetzen eingeschnitten hat, um dann wieder in der Summe eine tragfähige Finanzlage hinzubekommen. Und das wird man sehen, ob die Regierung ohne so etwas auskommt. Ich glaube es jedenfalls nicht. Denn eines muss man ja noch bedenken. Die Öffnungen der Schuldenbremse, hinter der ich grundsätzlich stehe, habe das ja auch schon seit langem gesagt, dass wir für das Investitionsthema und das Verteidigungsthema so nicht zurechtkommen, zumal wir 3 Jahrzehnte zu wenig gemacht haben, muss man aber bedenken, dass Verteidigungsausgaben mittelfristig, also wenn wir die Bundeswehr wieder auf ein Leistungsniveau gebracht haben, dann aus Steuermitteln zu finanzieren sind. Das war zu Helmut Schmidt, zu Willy Brandt, zu Helmut Kohls Zeiten ganz klar. Damals waren es 3,5% am Bruttoinlandsprodukt, die Größen, die wir jetzt auch wieder diskutieren, und die sind aus dem Steuerhaushalt finanziert worden. Das heißt, zu Ihrer ersten Frage nochmal anbindend, dass die 33,6 Milliarden von der Steuerschätzung zwar kein zusätzliches Problem bedeuten, aber sie auch kein Problem lösen, weil die Struktur des Haushalts das im Augenblick nicht trägt. Also wenn ich eine Perspektive von 5, 6 Jahren aufmache und so muss man ja sowas einsteuern, muss ich über ganz andere Dinge noch reden.
Ich möchte mal dabei bleiben, was Sie, als die Regierung darüber gesprochen hat, dass sie diese Sondervermögen bilden will und auch die Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben aussetzen möchte, wie Sie sich sozusagen dazu geäußert haben. Sie haben das durchaus gelobt, Sie haben es jetzt wieder genannt, haben gesagt, das ist durchaus in dem Fall ein richtiger Weg. Allerdings kritisieren Sie jetzt dann doch, ja, was die Bundesregierung macht. Was läuft inzwischen falsch? Können Sie das noch einmal konkretisieren?
Naja, ich habe ja zu diesen 4 Kollegen mit denen gehört, die am Vorabend des Karnevalswochenendes an Altweiberabend zusammengeschaltet war, um gesagt haben, was geht denn? Was ist denn jetzt, wenn man darüber nachdenkt, in diesem alten Deutschen Bundestag noch machbar? Und das Ergebnis war dann so ein 12-Punkte-Papier, das den Verhandlern für die neue Koalition vorlag. Das halte ich auch alles unverändert für richtig, denn wenn man Jahre nicht dran arbeitet an der Reform der Schuldenbremse im Sinne, was ist heute notwendig, was hat man 2009 nicht gesehen, da muss man halt mal sehr schnell Dinge tun. Aber worauf es jetzt ankommt, ist, dass die Mittel wirklich investiv verwendet werden. Und da haben wir doch an einigen Stellen erhebliche Zweifel. Das kann man in einzelnen Budgetposten beschreiben, beispielsweise im Grundetat bei der Bahn Mittel runtergehen. Dann aber mehr Mittel natürlich in der Summe bereitstehen, aber halt nicht so viel mehr, wie es sein könnten, wenn das anders gemacht würde. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass dieses Sondervermögen und die Ausnahmeregelung auch Bundeswehr genutzt werden, um den Haushalt schon zu entlasten. Also davor darf man die Augen nicht verschließen. So war die Wette aber nicht gemacht.
Frau Scheer, es geht um das Kriterium der Zusätzlichkeit. Ja. Eigentlich war es ja so geplant, Herr Hüther hat es im Prinzip angesprochen, dass es eben keine Verschiebung von Ausgaben aus dem Regelhaushalt in das Sondervermögen geben sollte. Wird das aus Ihrer Sicht eingehalten oder warum wird es nicht eingehalten?
Also da gibt es verschiedene Betrachtungen. Und so hart, wie ich das jetzt von Herrn Hüther gehört habe, obwohl er nicht zu den härtesten Stimmen gehört, möchte ich auch mal sagen, würde ich das auch nicht einschätzen, sondern auch Professor Südekum hat sich dazu geäußert, der da auch vehement eine Gegenrede hält, dass es sehr wohl im Sinne des Grundgesetzes sei, bis auf wenige kleinere Ausnahmen. Und genau in dem Kontext möchte ich auch sagen, wir sind jetzt ja auch gerade noch in den Haushaltsverhandlungen und es wird auch noch Möglichkeiten geben, hier und da Dinge möglicherweise zu verändern. Deswegen, das kann ich jetzt nicht ankündigen an der Stelle, aber ich möchte jetzt auch so fair sein gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, da nicht reinzugrätschen in der öffentlichen Runde. Aber die Einschätzungen gehen da durchaus auseinander und ich meine, dass die Frage der Zusätzlichkeit, nachdem, wie ich es bisher gehört habe, schon sehr, sehr gut gewahrt sind, wenngleich es auch Schnittmengen gibt, Überlappungen gibt, die vielleicht auch nicht immer so trennscharf zu ziehen sind. Das muss man fairerweise auch dazu sagen.
Jetzt haben sich ja beide, Kollege Südekum, der Herrn Klingbeil berät, ein sehr geschätzter Kollege, aber trotzdem haben wir Meinungsunterschiede an vielen Themen, und der Bundesfinanzminister unterschiedlich, aber in unterschiedlichen Formaten so geäußert, dass wenn man genau hingehört hat, nämlich lesen konnte, dass natürlich ansonsten das Defizit größer ausgefallen wäre, wenn man diese Maßnahmen nicht so getroffen hätte. Das heißt also, diese Nutzung des Sondervermögens ist auch in kleinen Teilen, aber das ist einfach trotzdem nicht wirklich politisch klug, würde ich sagen, zur Minderung der Deckungslücke im Normalhaushalt genutzt worden. Da sind die Anstrengungen nicht groß genug gewesen.
Das mit der Zusätzlichkeit, das ist ja nicht ganz so leicht, vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu verstehen, wie das vielleicht für Profis ist, die sich jeden Tag damit auseinandersetzen. Ihre Forderung, kann man das vielleicht so zusammenfassen, ist, dass man konsumtive Ausgaben eigentlich aus dem Regelhaushalt aufbringen sollte und eben nicht dafür an das Sondervermögen gehen kann. Kann man das so
abkürzen? Ja, schon. Ich meine, Sie haben natürlich in der Koalition, Sie müssen ja Kompromisse schließen, ist mir auch klar, mit der Mütterrente und anderen Themen einen Aufwuchs von konsumtiven Ausgaben beschlossen im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, die man ökonomisch nicht gut begründen kann. Und diesem Druck musste man ja auch irgendwo Rechnung tragen. Also insofern, sagen wir mal, vom politisch-technischen Handwerk ist das, würde ich sagen, alles sauber. Aber von der politischen Logik dessen, was eigentlich gemeint war mit der Öffnung der Schuldenbremse, da ist es halt ein Stück entfernt.
Aber nicht begründen kann, dass man das über Schulden finanziert, genau. So etwas wie wie die Mütterrente. Frau Scheer, da sind wir ja im Prinzip bei einem der Kernpunkte. Wie sehen Sie das? Müsste es nicht ein Tabu sein für den Staat zu sagen, dass eben solche Ausgaben wie die Mütterrente aus Steuern finanziert werden?
Ja gut, es ist nicht so schwarz-weiß zu sehen, eben weil wir auch zugleich eine Verpflichtung aus dem Koalitionsvertrag haben, der wir ja auch gerecht werden müssen. Wenn wir da nicht gerecht werden, haben wir da wieder ein Problem. Was aber schon auch mit den Zahlen und mit der Aussage der Zusätzlichkeit natürlich wiederum mit dazugehört, ist an der Stelle Ehrlichkeit walten zu lassen, wo tatsächlich Geld fehlt. Und dann auch wirklich die Debatte zu führen, wenn man an den Maßnahmen festhält, wie Mütterrente und also an allen Aussagen, die im Koalitionsvertrag verankert sind, dass man dann auch sagt, okay, wenn wir das wollen, dann müssen wir das auch finanzieren können. Und wenn es eben nicht sich unter Zusätzlichkeit subsumieren lässt, dann brauchen wir möglicherweise auch mehr Einnahmen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass wir auch als SPD an der Stelle Vorschläge nun auf den Tisch gelegt haben, auch parteiseitig schon durch Parteitagsbeschlüsse ja auch schon hinterlegt, dass wir sehr wohl meinen, dass die sehr Vermögenden im Land, dass die doch deutlich mehr leisten könnten, als sie heute tun. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das da heranzugehen. Wir haben halt das Konzept der einmaligen Vermögensabgabe beschlossen. Wir meinen sowieso, die Vermögenssteuer ist auch etwas, das man reaktivieren könnte. Wir haben auch eine überarbeitungsbedürftige Erbschaftssteuer bekanntermaßen. Wir haben auch Steuerflucht, wir haben Schlupflöcher. Und wenn man eben diese Zahlen sich da mal genauer anschaut, was da immer so benannt wird, das sind ja hunderte Milliarden, die man mehr haben könnte, wenn man einfach da Dinge stopfen würde, schließen würde, Lücken schließen würde, von denen vielleicht die meisten Menschen denken würden, das wäre sowieso an sich schon mit dem heutigen Rechtsrahmen illegitimerweise zu schließen. Ja, also jemand, der hier viel verdient, der sollte auch Steuern zahlen, würde man meinen. Aber es gibt immer wieder die Berichte, wo man doch ein bisschen fassungslos ist. Und das ist keine Neiddebatte, sondern einfach Fakten, wie viel doch an Einnahmemöglichkeiten dem Staat durch die Lappen geht. Und da finde ich schon, dass wir da ansetzen müssen, wenn man sich ehrlich macht und sagt, wir haben einerseits die Aussage, wir wollen das finanzieren und andererseits haben wir die Aussage, und das ist ja auch eine Grundgesetzänderung, die mit den Grünen zustande gekommen ist, da steht man ja auch nicht nur im Wort, sondern steht im Grundgesetz, dass eben da quasi diese Zusätzlichkeit auch wirklich messerscharf, soweit es mit den Schnittmengen, mit den benannten möglich ist, auch wirklich eingehalten.
Sie haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass man sozusagen die Einnahmenseite erhöht. Ja. Ich würde gerne aber doch noch mal bei der Ausgabenseite bleiben, weil wenn wir über die Reform des Sozialstaates sprechen, dann müssen wir ja auch über die Ausgabenseite sprechen. Herr Hüther, ich würde da ganz gerne mit einem Detail anfangen, nämlich mit dem Bürgergeld. Denn da konnte sich ja jetzt die Koalition relativ schnell drauf einigen, dass es da eine Reform geben soll. Da geht es um die sogenannten Totalverweigerer. Wenn wir jetzt aber mal das gesamte Bild uns angucken, dass wir sparen müssen, wir haben gerade über die Summen gesprochen, ist es gut und richtig, dass wir mit diesem Punkt anfangen, mit dem Bürgergeld und damit den Totalverweigerern?
Naja, man muss manchmal Dinge machen, die vielleicht einfacher und schneller gesetzgeberisch aufzugreifen sind als eine Reform der Rentenversicherung oder als eine Reform der Krankenversicherung, wo wir dann in die Frage der Bewirtschaftung von Krankenhäusern, in die Finanzierungslogik von Krankenhäusern eintreten, wo sehr, sehr viel mehr Spieler im Boote sind. Ich würde nur sagen, ganz generell ist ja diese Haushaltslage nur der Anlass, dass wir den Blick nochmal darauf werfen. Aber es gibt gute Gründe, die in den Systemen selbst verankert sind. Also wenn beispielsweise eine Sozialleistung wie beim Bürgergeld nicht wirklich anreizförderlich ist, wie wir das nennen, also da auch schlecht mit umgegangen werden kann, es auch Tricks und sonstige Dinge gibt, dann ist das für den Rest der Bürger nicht akzeptabel und auch nicht hinnehmbar. Wenn wir ein System haben, das für seine Leistungen erbringt, aber nicht effizient ist, dann müssen wir aus guten Gründen in dieses System reinschauen. Das hat gar nichts mit der Haushaltslage zu tun. Das heißt, wir haben, das zeigt ja auch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 50 Jahren, eigentlich alle 10 Jahre erlebt, dass wir wieder in irgendwelcher Maße in Rentenreformen, in Gesundheitsreformen eingestiegen sind. Und das betrifft auch das Bürgergeld. Und im Grunde geht man ja eigentlich zurück zu der Logik, die mit den Hartz-Reformen, mit der Agenda 2010 verbunden war. Ich darf noch daran erinnern, was das damals bedeutet. Das war das Zusammenführen der Sozialhilfe mit der Arbeitslosenhilfe, um eine Grundsicherung für Arbeitssuchende zu schaffen. Ich habe immer mit dem Begriff Bürgergeld schon gehadert, weil der so eine etwas ganz anderes nahelegt, jedenfalls, als was hier gemeint war. Wir gehen jetzt zurück zu einer Grundsicherung für Arbeitssuchende und da haben wir noch genug zu tun. Ist die wirklich anreizförderlich? Also wenn ich selbst Geld verdiene, was bleibt mir von dem Euro, den ich denn dann habe? Und dann muss man da noch mal reinschauen. Deswegen wird man da Geld einsparen können. Aber es wird ein einstelliger Milliardenbetrag sein, aber es wird nicht
darüber. Kann man das denn beziffern? Also wir haben ja im Wahlkampf einige Zahlen gehört, die wurden dann immer kleiner.
Rechnen kann Ihnen auch viel hier am Tag. Ne? Das Problem ist, Sie müssen es in der Verwaltung umsetzen. Es muss in den Jobcentern und Arbeitsagenturen vor Ort gemacht werden, in den Fallbetreuern. Die müssen sagen, also das ist jetzt der Fall zur Sanktionierung. Und es gibt halt andere Anspruchsgrößen, die wirken für alle durch. Aber diese Sanktionierungsentscheidungen, die ja jetzt gestärkt werden, die liegen letztlich immer in der Entscheidungskraft, in der Entscheidungsfreude der Mitarbeiter und Mitarbeiter vor Ort. Und insofern wird man sehen, dass man sich dahin bewegt, das glaube ich schon, aber es werden nicht die zweistelligen Milliardenbeträge sein.
Frau Scher, Sie haben gerade schon so reingerufen, es wird nicht so wahnsinnig viel sein. Wenn es nicht so wahnsinnig viel ist, ist es dann eher sozusagen ein Entgegenkommen Richtung Koalitionspartner, dass Sie sich darauf eingelassen haben, diesen Punkt als erstes zu bearbeiten? Oder stehen Sie tatsächlich auch dahinter, aus den Gründen, die nämlich gerade Herr Professor Hüther gesagt hat, dass es da im System einfach auch Dinge gab, die so nicht sein sollten?
Ja, ich finde, bei dem Thema ist es ganz elementar, welche Überschrift man setzt. Und ich finde es völlig richtig, dass Bärbel Baas und Frau Hubig heute angekündigt haben, sich Richtung Sozialbetrug auch noch mal etwas überlegen zu wollen, beziehungsweise etwas vorlegen zu wollen. Denn das ist ja auch etwas, was, denke ich mal, in der Gesellschaft auch sehr verständnisvoll aufgenommen wird oder auch fordernd aufgenommen wird, dass hier niemand in betrügerischer Absicht auf Kosten anderer Sozialleistungen beziehen. Ja, niemand im Sinne mit betrügerischer. Deswegen, es ist die Frage, unter welcher Überschrift führt man das? Wenn es um Betrug geht, wenn es um Abzocke geht, ja, dann muss der Staat auch klar sein in allen Bereichen. Ja, und deswegen finde ich es auch völlig nachvollziehbar, wenn man an der Stelle auch noch mal etwas genauer hinschaut. Aber wenn man das unter der Überschrift macht, wir müssen jetzt hier die Einnahmesituation verbessern, dann halte ich das für völlig verkehrt. Einmal, wenn man völlig falsche Erwartungen setzt, die Einnahmen sind ja bei weitem nicht dahingehend reinzuholen, wie dann anfangs erläutert wurde. Es schmilzt immer weiter, haben Sie ja auch gerade schon gesagt. Ja, gegenzurechnen sind dann auch die Ausgaben, die man verwaltungstechnisch hat. Aber ich finde es auch vom ethischen Anspruch her völlig verfehlt, eine Einnahmendiskussion in diesem Segment zu führen, weil es eben natürlich dann ganz schnell auch die Menschen trifft, die völlig unverschuldet oder einfach nicht, die man in einer Lebenssituation antrifft, in der man niemandem einen Gefallen tut, wenn man da noch eine Daumenschraube enger zieht. Und wir wissen auch von Bescheiden, die zu Unrecht ergangen sind, von Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, sich dann gegen diese unrechtmäßigen Bescheide zu wehren. Und wenn man da die Daumenschrauben immer weiter enger schraubt, dann wird das dem Anspruch des Sozialstaats nicht gerecht. Und ich möchte auch noch mal einen Punkt, einen Gedanken hineingeben. Wenn dann immer gesagt wird, können wir uns diesen Sozialstaat noch leisten? Moment, also der Sozialstaat ist verfassungsrechtlich verbrieft. Das ist nicht eine Frage von, ob wir das wollen oder nicht. Das ist eine Verpflichtung, die wir uns mit unserer Verfassung gegeben haben, dass wir im Geiste des Sozialstaats uns miteinander bewegen und auch einnahmenseitig, ausgabenseitig. Das ist also nichts Gönnerhaftes von Reichen gegenüber Armen, sondern das ist unsere gemeinsame Verpflichtung als Gesellschaft. Deswegen finde ich diese Debatte und auch daraus folgende Vorschläge, dass man eben sagt, wir brauchen mehr Einnahmen und dann gucken wir jetzt mal, was wir bei denen holen können, die vielleicht einen Termin versäumt haben. Diese Debatte finde ich von Grund auf falsch. Und ich glaube, sie führt uns auch nicht zur Problemlösung. Und dann haben wir das nächste Problem, weil wenn man etwas anzettelt in der Öffentlichkeit, eine Problemlösung ankündigt mit dieser Debatte und dann hinterher kann man aber gar nicht liefern, hat man auch ein Problem. Deswegen möchte ich noch mal zurückkommen auf mein eingangs oder zuvor genanntes Argument nur noch mal anreißen. Ich glaube schon, dass wir uns über andere Einnahmemöglichkeiten Gedanken
machen. Da waren jetzt aber viele Punkte dabei. Herr Hüther muss darauf einmal reagieren. Ich will den ersten Punkt aufgreifen. Also wir sind uns einig, das bringt nicht so wahnsinnig viel, wenn man beim Bürgergeld jetzt als erstes rangeht und möglicherweise sind die Argumente auch nicht immer so treffend, wenn man das unter der Neiddebatte führt. Und warum ist es trotzdem richtig, mit so etwas zu starten, weil es dann doch so etwas wie einen Gerechtigkeitssinn appelliert?
Nee, man muss ja mit Themen beginnen, die auch wirklich machbar sind. Wir fangen ja auch gleichzeitig an mit der Bundeswehr, weil wir es auch machen müssen. So. Und es geht hier in der Tat um die Frage, ist das System so funktionell, so wirksam und so effizient, wie es sein darf und sein muss? Denn es muss seine Leistung erbringen, ist ja völlig klar. Der Sozialstaat ist etwas, was bei uns auch in bestimmten Dimensionen sich definiert. Also die Absicherung des soziokulturellen Existenzminimums, die Absicherung der großen Lebensrisiken, der Schutz der Familie und im Grunde auch Chancengleichheit. Das können Sie sozusagen als Kriterienkatalog nehmen. Und wenn wir feststellen, dass wir hier aber keine leistungsförderlichen Regeln haben, es also leichter ist, drin zu bleiben, statt in Arbeit zu gehen, dann muss da justiert werden. Das ist gar kein Vorwurf gegen die Menschen in dem System, sondern wir sollten es ihnen leichter machen, Arbeit, die sie bekommen, auch angemessener für sich sehen zu können und daraus eine Chance zu entwickeln. Meistens sind das ja Einstiegsbewegungen, die dann zu einer Aufstiegschance führen. Wir dürfen nicht vergessen, in der Summe ist es ja so, dass im Bürgergeld, Arbeitslosengeld 1, Grundsicherung, Entschuldigung, 2, Grundsicherung für Arbeitssuchende, ja nur wenige sind, die alleinstehend wirklich dauerhaft da drin sind. Das sind ja häufig Familienstrukturen, da wird es komplex. Da liegt dann auch häufig die Betrugssituation, wenn wir diese Geschichten, die auch im Ruhrgebiet bekannt sind, die Bärbel Bas deshalb auch gut kennt aus Rumänien und was weiß ich für Clans da drin sind. Das muss man alles abstellen. Aber es muss jederzeit gefragt werden dürfen, ob ein System effektiv und effizient ist.
Der zweite Punkt, den Frau Scheer angesprochen hat, dass wir sozusagen ja nicht in einem luftleeren Raum uns bewegen oder rechtsfreien Raum bewegen, was den Sozialstaat angeht. Aber was sagt der Ökonom dazu? Wie eng sind denn da die Rahmen, die uns das Grundgesetz vorgibt?
Na, das Verfassungsgericht hat ja dazu geurteilt, die Frage, was ist bei Sanktionen möglich? Das muss man sicherlich auch noch mal sehr viel genauer anschauen, sehr viel genauer definieren, welche Sanktionen in welchem Fall. Dann ist das, denke ich, auch verfassungskonform. Auch das Verfassungsgericht muss ja davon ausgehen, dass Sozialstaat sich nicht allein in der Leistung, sondern in der Anreizförderlichkeit der Leistung, die gegeben wird, definiert. Und insofern gibt es da Spielräume. Der Haupthebel ist natürlich völlig klar. Wenn ich mehr Menschen erfolgreich noch in Arbeit bringe, als wir es schon in den letzten 10 Jahren seit der Agenda 2010 gemacht haben, wenn wir daran erinnern, es ist nicht lange her, 15 Jahre und noch davor, da hatten wir viel geringere Erwerbsquoten. Wir sind weiterhin mit über 46 Millionen Erwerbstätigen auf dem Höchststand. Wir haben nur das Problem, wir haben viele in der Teilzeit, vor allen Dingen Frauen, weil wir da den Rahmen nicht dafür schaffen, ihnen auch eine Vollzeiterwerbstätigkeit zu ermöglichen. Also insofern, die Hauptstoßrichtung ist natürlich Arbeit, Arbeitsoptionen und dann auch den Anreiz, dieses auch aufzunehmen. Und da greift beides ineinander, die Arbeitsmarktreform und die Reform der sozialen Sicherung.
Frau Scheer, wenn man sich so die Diskussion im Moment anhört, dann hat man manchmal das Gefühl, dass es auch um die Frage, um die grundsätzliche Frage geht, wie geht eigentlich so eine Sozialstaatsreform? Und was da auffällt, ist, dass Parteigranden der SPD, zum Beispiel Lars Klingbeil, in letzter Zeit auch die Agenda 2010 häufiger mal genannt hat. Was bedeutet das jetzt? Ist jetzt diese Schrödersche Reformagenda so etwas wie ein Vorbild und damit auch innerhalb der SPD rehabilitiert?
Das möchte ich jetzt nicht in diese Zusammenhänge ziehen, die Äußerungen, die er da möglicherweise in Bezugnahme auf die... Nein, das würde ich jetzt nicht unterstellen wollen, nein, weil wir auch Lehren aus dieser Agenda 2010 gezogen haben, die da bedeuteten, dass wir Veränderungen vorgenommen haben, wieder mehr Sicherheit für die Menschen zu geben. Und ich möchte auch sagen, nochmal sagen, dass diese Absicherung, das sozialstaatliche Netz, was wir haben, doch verschiedene Elemente hat, nicht nur in Arbeit zu führen, sondern auch bei bei Unfähigkeit, individuelle Unfähigkeit, sich diesem Arbeitsmarkt zu stellen, trotzdem ein soziales Netz zu haben, weil es das gemeinsame Interesse einer Gesellschaft sein muss, Elend zu verhindern. Das ist unser gemeinsames Interesse, egal wie dick der Geldbeutel ist. Wir müssen ein gemeinsames Interesse haben, Elend zu verhindern, Wohnungslosigkeit zu verhindern.
Sehen Sie das, wenn irgendjemand in Frage
von Menschen
stellt?
Naja, es ist vielleicht nicht mit der ersten Silbe in Frage gestellt, aber wenn ich dann hinterher mich für Maßnahmen einsetze, deren Folge dann sehr wohl Elend sein kann, dann ist das natürlich doch auch in Frage gestellt. Ja, darüber müssen wir dann doch auch reden. Beziehungsweise muss man klar auf den Tisch legen, dass mit manchen Maßnahmen tatsächlich auch Elend erzeugt werden könnte. Und das kann eben nicht sein. Also es darf nicht darum gehen und erst recht nicht unter der Einnahmenseite, unter der Überschrift der Einnahmenseite, dass man Gefahr läuft, durch das Anziehen von Sanktionsmaßnahmen mehr Elend zu erzeugen. Das kann es nicht sein. Ja, sondern es kann nur darum gehen, dass man Anreize schafft, bessere Anreize schafft, natürlich auch im Sinne von fordern und fördern. Aber es muss trotzdem die Möglichkeit, das individuelle Vermögen handeln zu können, das muss im Mittelpunkt dabei stehen. Und noch mal ganz kurz, es gibt ja auch eine Reihe von psychischen Erkrankungen, diese Fälle. Das darf nicht in Frage stehen, dass Menschen Angst haben müssen, in diesen Lebenssituationen von dem Staat alleine gelassen.
Die grundsätzliche Frage, die dahinter steckt, Herr Hüther, ist ja, kann man eine Entlastung der Sozialkassen alleine dahin bekommen, indem man Einsparungen macht? Oder muss man andere Dinge ändern? Sie haben gerade schon genannt, auch mehr Leute in Arbeit bringen. So habe ich Sie zumindest verstanden. Und was ist mit den von Frau Scher angesprochenen Erhöhungen der Einnahmen?
Naja, also wenn ich noch einen Punkt ergänzen darf, Frau Scher, wir reden ja jetzt hier nicht im luftleeren Raum. Also die Agenda 2010 war im März 2003 und das alles ist im Frühjahr 2005 wirksam geworden. Und wir haben eine lange Erfahrung, dass genau diese Reformen richtig waren, da kann man über manche Details reden, aber im Grundsatz richtig waren, um die Erwerbsintensität des Wirtschaftswachstums zu erhöhen. Das war ganz zentral.
Gesamtkonjunkturelle Entwicklung,
ja, aber die Gesamtkonjunktur,
man weiß, dass sie parallel gelaufen
Frau Scheidt,
sind.
Lassen Sie mich mal ausreden. Ja, die Gesamtkonjunktur ist auch immer schön, aber die war auch nicht nur stabil. Wir haben auch eine globale Finanzkrise 2009 gehabt. Das hat keinen Strömungsabriss am Arbeitsmarkt ausgelöst, weil durch die veränderten institutionellen Rahmenbedingungen das ein völlig andere Bedingungen für Arbeit schaffen und für das Schaffen von neuen Arbeitsplätzen vor allen Dingen
bedeutet. Kann man andere Sachen zu, sogar auch Eurokrise, Länderfinanzkrise.
Aber das haben wir trotzdem. Wir haben, es ist nicht abgebrochen, der Anstieg der Erwerbsintegration. Und das muss man erstmal festhalten. Und von daher geht es ja jetzt nicht darum, irgendwas hier Verantwortungsloses zu tun, sondern eigentlich die Übertreibungen. Und das muss sich Ihre Partei auch vorhalten lassen, dass sie in der letzten Regierung blindlings drauf losgegangen ist, diese Dinge zu irritieren. Deswegen haben sie auch so viele Widerstände, weil sie das alles versprochen müssen, zurückholen. Aber sie gehen zurück auf einen Status quo ante, der Schröder Plus war. Also insofern würde ich mal sagen, keiner redet hier über Schaffung von Armut, sondern über das Bekämpfen von Armut, aber über eine effizientere Lösung. So, das ist der eine Bereich, Einsparen in den Systemen. Nochmal, das ist letztlich immer eine Frage, wie man das organisiert. Im Krankenhausbereich, will den man nennen, ganz anderer, weil der hochkomplex ist, wo wir lernen, wir haben hohe Kosten im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das liegt vor allen Dingen auch an der Steuerung des Systems. Wenn wir also beispielsweise eine monistische Finanzierung des Krankenhauses, also durch die Krankenkassen statt Länder und Kassen, in eine Hand, bekämen wir auch da Effizienzvorteile. Wenn wir andere Vertragsgestaltungen zwischen den Krankenkassen und Kassen, da geht es nicht um Einsparungen vom Anfang her, sondern um bessere Systeme, weil jeder weiß, in diesem System verschwenden wir Geld. Und das können wir ja eigentlich nicht verantworten. Am Ende geht es hier die andere Dimension um Menschenleben.
Ein Plädoyer dann doch für den etwas größeren Umbau. Aber was ist mit dem Argument von Frau Scher zu sagen, man muss auch die Einnahmenseite erhöhen? Und jetzt mal konkret die Vorschläge von Frau Scher. Da kann man ja das gleiche Argument heranziehen wie beim Bürgergeld. Mhm. Es geht am Ende auch vielleicht um so ein Stück weit um das Gefühl von Gerechtigkeit, dass man sagt, man muss auch bei den Leuten, die das jetzt gar nicht durch eigene Arbeit erworben haben, sondern die etwas erben sollen oder die schon von ihren Eltern und von der Familie etwas auf der hohen Kante haben, etwas abgehen. Und da geht es ja auch nicht darum, dass man Firmen mit erreichen will. Also was ist mit der Fragestellung Erhöhung von der Einnahmenseite?
Also auch da muss man generell erstmal feststellen, wir haben kein Problem auf der Einnahmenseite. Wir haben mit immer noch die höchste Steuerquote. im historischen Vergleich. Zweitens, wenn man über Steuerdefizite spricht, also in der Erhebung, dann kann man sicherlich fragen, ob die Erbschaft und Schenkungssteuer, die muss man ja zusammen betrachten, so zielführend ist. Weil das ist natürlich immer die Frage, wo gucke ich? Also aus der Sicht des Erben ist es versteuertes Einkommen, aus der Sicht desjenigen, der das dann erbt, also des Vererbers, bei dem Erben kommt es an als unversteuertes Einkommen. Und schon John Stuart Mill und andere Urliberale haben gesagt, das ist eigentlich leistungsloses Einkommen beim Erben, also müsste es dort anders besteuert werden. Wir haben nun mal das vermaledeite Problem, dass wir so viele Personengesellschaften in diesem Land haben und deswegen die dann auch alle da betroffen sind, nicht nur über die Anteilseigner, sondern auch die Frage des Bestands. Das war ja die Reform 2009 unter Steinbrück mit der 10-Jahres-Regel des Erhalts des Unternehmens, der Arbeitsplätze im Unternehmen. Man wird immer irgendwie so eine Regelung auch finden müssen. Aber wenn man über einen Steuerbereich nachdenkt, wo man sagt, dann könnten wir auch mal andersrum, ist das sicherlich die Erbschaftssteuer. Das ist ordnungspolitisch begründbar. Bei allen anderen stelle ich jedenfalls in den aktuellen Verteilungsindikatoren nicht fest, dass wir ein Problem haben. Die Armutsgefährdungsquote ist leicht rückläufig. Die Niedriglohnsektor ist wieder bei unter 20%. Das heißt, wir haben eigentlich bei all diesen Indikatoren kein aufbauendes Thema. Trotz der Tatsache, dass wir einen höheren Anteil von Migranten im Land haben, die einfach mit höheren Armutsgefährdungsquoten strukturell ausgestattet sind. Und da ist dann die konkrete Antwort, wie kriege ich die sozusagen auch wieder in eine erfolgreiche Integration Arbeit. Aber das machen wir heute besser als früher, aber vielleicht noch nicht optimal. Insofern sehe ich bei der Einkommensteuer und bei der Körperschaftssteuer keinen Weg der Entlastung. Das sieht ja auch der Finanzminister nicht.
Frau Scher, wenn man jetzt hier an der Stelle ganz kurz auf die Pausetaste drücken würde und die Diskussion bis hierhin betrachten würde, dann könnte man den Eindruck gewinnen, als ob Sozialstaat gegen Wirtschaft steht. Aber eigentlich ist das doch immer das Erfolgsmodell der Bundesrepublik gewesen, dass das beides sehr gut miteinander Hand in Hand gegangen ist und funktioniert hat. Wo stehen wir denn da gerade? Ist es wirklich aus Ihrer Sicht ein Wenn? Ein Entweder-Oder?
Ja, deswegen habe ich ja auch ganz zu Beginn dieses Themenkomplexes gesagt, mir gefällt diese Überschrift nicht. Also wenn wir sagen, wir brauchen mehr Einnahmen für die Bewältigung bestimmter Aufgaben, die jetzt einfach akut anstehen, ganz unabhängig davon, ob wir im Vergleich zu anderen Ländern oder im Vergleich zu früher eigentlich ganz gut dastehen, einnahmenseitig. Aber wenn wir jetzt Ausgaben haben, die mehr Einnahmen, mehr Gelder verlangen und wir die Frage stellen, woher kann es kommen, dann halte ich es für grundverfehlt, den Sozialstaat da zu adressieren, weil das eben einfach dann zu Ideen über Einschnitte führt, die eindeutig in Richtung Spaltung der Gesellschaft laufen. Und in dieser übertriebenen Weise ist es jetzt ja auch gar nicht akut auf dem Tisch, ja, aber die Diskussion und die Verängstigung, die damit in Verbindung steht, bei den Menschen, die betroffen sind, die ist dann ja trotzdem da. Und wenn man dann sich das vergleicht mit der Situation, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine enorme Steigerung von sehr viel Reichtum haben, also immer weniger Menschen werden vereinen immer mehr.
Welchen Indikator messen Sie das?
Es ist die, wenn man sich einfach, zum Beispiel, es sind ja verschiedene Perspektiven möglich. Ja, wenn man sich die CEO-Gehälter anschaut, da gab es früher. Es gibt mehrere. Ich habe ja gesagt, es gibt mehrere Indikatoren. Aber sowohl Spitzenverdienergehälter als auch die Frage, wie viel vererbtes Vermögen, die Vermögensanhäufung.
Sie mal Ihren Leistungsträger bei den Sozialdemokraten an, der da schon
die Vermögen, darf ich jetzt auch mal ausreden? Die Vermögens, es sind verschiedene Perspektiven, die man aufmachen kann. Aber es ist unzweifelhaft Fakt, dass wir eine Anhäufung von Vermögen haben bei immer weniger Menschen gegenüber einer größeren Gruppe, die ärmer ist. Die Schere geht auseinander. Und diese auseinandergehende Schere muss uns doch dann aufrufen, wenn wir etwa jetzt, und das war ja die Ausgangsfrage, uns überlegen, wie können wir mehr Leistungsfähigkeit und mehr staatliche Einnahmen generieren, die dann ja auch als Multiplikatoren wirken, wenn wir Investitionen ins Land holen. Wir müssen im globalen Wettbewerb unbedingt mehr Investitionen im Land unterbringen, mehr auslösen. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir diese Leistungsfähigkeit haben. Also insofern, diese Schere, die ist schon etwas, was heute Fakt ist.
Ich will es ein bisschen gleichmäßiger verteilen. Bleiben wir mal oder gehen wir mal zu einem sehr konkreten Beispiel, wo wir vielleicht sehr konkret drüber sprechen können. ob das mit dem Sozialstaat in der jetzigen Ausprägung noch weiter funktionieren kann. Ich würde gerne einfach mal auf den Bereich der Rente zu sprechen kommen. Alleine schon deswegen, weil er ja den mit Abstand größten Posten ausmacht. Wir haben im Moment 121 Milliarden Euro, die wir aus dem Bundeshaushalt in die Rente schießen. Da würden uns wahrscheinlich auch die CIOs nicht wesentlich weiterhelfen. Wie kann man da an der Stelle denn ansetzen, Herr Hüther? Das hat ja etwas mit Demografie schlicht und ergreifend zu tun und damit, wie dieses System nun mal aufgebaut ist, dass wir ein Umlagesystem haben. Also, was muss passieren? Müssen wir über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit sprechen?
Also vom Grundsatz her müssen wir aber zur Kenntnis nehmen, wir sind in einer sehr stressvollen demografischen Übergangssituation. Wir sind genau 60 Jahre nach dem Beginn des sogenannten Pillenknicks, der von 1965 bis 75. Das heißt, von jetzt an die nächsten 10 Jahre reflektieren diesen Rückgang der Geburtenrate damals von 2,1 auf 1,4, 1,5. Und danach ist der Stress sozusagen geringer, aber die Kohorten werden kleiner. Am Ende der Legislaturperiode werden wir unter Einrechnen normaler Zuwanderung 2,1 Millionen Menschen weniger im Arbeitsmarkt haben, weil einfach so viel mehr aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, weil die Rentnerkohorten so viel größer sind als die unten reinkommen. So, und der Gesetzgeber hat mit einem Anstieg des Rentenzugangsalters auf 67 damals reagiert, schon vor langer Zeit. Das ist jetzt weitgehend eingestellt. Am Ende des Jahrzehnts sind wir da. Und das wird man nicht dabei belassen können, da bin ich fest von überzeugt. Man wird bei einer weiter steigenden Lebenserwartung gucken müssen, wie sich das aufteilt. Aber ich würde es gerne allgemeiner fassen. Es ist letztlich die Frage, wie kompensiere ich diesen Verlust von 2 Millionen Menschen, mit denen sich ja Arbeitszeit verbindet. Ein Arbeitsvolumen, das einfach nicht da ist. Und das entweder gucke ich, dass wir so viel produktiver werden, dann muss ich viel mehr investieren, das findet im Augenblick gerade auch nicht statt. Und die andere Frage ist, ich rede über gesteuerte Zuwanderung, das machen wir sehr viel besser. Ich finde das bei allen nochmal Fragen in der Fluchtmigration. Hier haben wir sicherlich einen wichtigen Schritt 2020 und dann nochmal 2024 gemacht mit dem Gesetz. Und wir müssen über Arbeitszeit reden. Und zwar nicht nur über die Lebensarbeitszeit, sondern auch über die Arbeitszeit im Jahr. Wenn ein Vollzeiterwerbstätiger in der Schweiz 239 Stunden mehr arbeitet als in Deutschland, dann ist das jedenfalls mal ein Hinweis, worüber man nachzudenken hat. Mir geht es nur darum, dass wir an der Debatte nicht vorbeikommen. Und jede politische Partei, das gilt für alle Koalitionäre, manch andere im Deutschen Bundestag, die sich dem Thema verschließen, mit dem Glauben, sie könnten das einfach negieren, die tragen schwere Verantwortung.
Frau Scheer, da müssen ja bei Ihnen im Prinzip alle Alarmglocken schrillen, wenn man über die Verlängerung der Altersgrenze zur Rente spricht, aber auch darüber spricht, dass man insgesamt mehr arbeiten muss, weil das sind ja so Themen, für die man auch lange gestritten hat, dass Menschen einfach auch mehr Freizeit haben können, wenn sie hart gearbeitet haben. Andererseits ist es nicht auch eine Frage von Gerechtigkeit, wenn bis 2029 der Rentenbeitrag für Arbeitnehmer und Arbeitgeber von jetzt 18,6 auf 20% steigen soll. Hat das dann nicht auch was mit Gerechtigkeit unter Generationen zu tun?
Ja, ich möchte zunächst einmal noch mal festhalten, dass die Zahlen nicht meines Erachtens nicht immer ganz vollständig wiedergegeben werden. Man muss jetzt erstmal differenzieren, wie viel Erwerbsstunden sind es, und dann sind wir auch im Schnitt ungefähr im Durchschnitt, ja, und wie viel Erwerbstätigkeit stattfindet. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten ja sehr stark aufgeholt in der Anzahl derer, die erwerbstätig sind. Das ist also insofern, das fällt,
nicht so.
das ist etwas, das leicht
unter Teilzeit, glaube ich.
Haben wir ja schon gesagt. Naja, trotzdem, aber es ist ja auch eine Forderung, dass etwa die Frauen besser in den Arbeitsmarkt, noch besser in den Arbeitsmarkt integriert, was dringend notwendig ist. Wir haben immer noch eine drastische Benachteiligung von Frauen am Erwerbsleben durch immer noch fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Weil das meistens ja dann doch noch, gibt auch Väter, die zu Hause bleiben, wenn es dann sein muss. Aber im Schnitt sind es immer noch meistens die Frauen. Und natürlich müssen wir da noch besser werden. Aber man sieht ja auch, dass das über die letzten Jahrzehnte schon gefruchtet hat, dass wir Reformen gemacht haben. Das ist auch in den Kinderbetreuungseinrichtungen jetzt voran, dass wir gesetzliche Rahmenbedingungen dafür geschaffen haben. Aber trotzdem ist das natürlich ein Faktor, wo man auch sehen kann, da haben wir schon was auf der Habenseite. Also die Integration von Gruppen, die vorher nicht erwerbstätig waren, dass wir die jetzt noch weiter nach vorne zu bringen, das hilft natürlich dann auch bei den absoluten Erwerbsstunden. Und wenn man einfach nur auf die absoluten Erwerbsstunden guckt, dann greift das zu kurz, weil dann könnte man tatsächlich meinen, in Deutschland ist man faul, was man aber eben nicht ist, wenn man diese andere Zahl anschaut.
Ich dann sollten wir auch so nicht führen. Ich finde, faul ist gar keine relevante Größe.
Ich habe das mal auf den Punkt gebracht, weil das ja dann leicht am Ende der Geschichte steht, wenn man nur auf die Zahl guckt, wie viel im Schnitt an Stunden bei einem Arbeitnehmer gearbeitet wird. Wichtig ist aber die Zahl, wie viel wird insgesamt in einer Gesellschaft gearbeitet. Und da, wenn wir eben sehen, dass das in den 50er Jahren immer nur der Mann war im Schnitt, ja, und die Frau zu Hause war und der Mann mehr gearbeitet hat und man guckt jetzt immer nur, wie viel hat der damals gearbeitet, wie viel arbeitet er heute, könnte man auf den falschen Schluss kommen. Deswegen ist es wichtig, dass man
Wir gehen tatsächlich mit dem Dilemma um.
Dann sind wir nicht so schlecht aufgestellt.
Dass wir tatsächlich ja gerade bei den Frauen sehr viel Teilzeit haben, weil eben die Kinderbetreuung nicht so wahnsinnig
gut ist. Da sind wir ja, glaube ich, völlig beieinander. Wir müssen im Arbeitsmarkt auch von Seiten der Arbeitgeber und der Unternehmen noch mal an den Bedingungen weiterarbeiten. Das hat aber auch mit verlässlicher Kinderbetreuung des Staates zu tun, verlässlicher Schulbetreuung, was in der Grundschule auch gerade nicht das Thema ist. Also da brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren, sind wir völlig beieinander. Das ist das eine Thema, um die Teilzeitquote zu ringen. Das zweite Thema ist, dass wir die, die ins Land kommen, über die Erwerbsmigration noch effizienter ins System bringen. Das ist viel, viel besser geworden als früher und können das auch anders steuern. Und wir müssen bei der Fluchtmigration gucken, wie wir da diesen Spurwechsel, der ja auch vorgesehen ist. Aber wir werden am Ende trotzdem 2 Millionen Menschen Ende der Legislaturperiode weniger haben. Und die haben ja auch gearbeitet. Und das ist nur mein Punkt. Es geht auch gar nicht um die Bewertung, was gestern und heute in den Arbeitsvolumen ist, sondern nach vorne hin. Die Gesellschaft muss sich fragen, wie sie mit diesem Schrumpfungsprozess umgeht. Der bestprognostizierteste Prozess, auf der Deutschland prägt. Und diese Politik der vorherigen Regierung und dieser Regierung will dieses Thema nur über Subventionen, aber nicht wirklich am Kern
des Unternehmens. Da muss ich widersprechen. Wir haben jetzt ja verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht. Nicht nur in Form einer eingesetzten Kommission, sondern auch etwa mit der Aktivrente.
Ja, sage ich, eine Subvention.
Das ist nicht eine Subvention, sondern da wird dafür gesorgt, dass sehr erfahrene Arbeitnehmerinnen, die jetzt in die Rente gegangen sind, dass sie noch weiter im Erwerbsleben gehalten werden. Und das ist schon auch als Erwerbstätigkeit wahrzunehmen, nicht einfach nur als eine kleine Geldspritze, weil sie ja schließlich, auch
für Einkommen aus unsätzlicher Tätigkeit
kriegen auch Abgaben, sie das ja. Nein, weil auch Abgaben gezahlt werden.
Ja, Arbeitslosenversicherung zahlen sie ja schon nicht mehr im Sinne des Rentenalters.
Die Rentner müssen nicht die Abgaben zahlen, aber die Arbeitgeber haben sehr wohl die Abgabe zu zahlen. Deswegen ist es schon eine Erwerbstätigkeit, als Erwerbstätigkeit im System zu werden, die jetzt über die Regelarbeitszeit bzw. über das Renteneintritt Alter von 67 dann hinausgehen kann, aber freiwillig. Und es ist auch meines Erachtens wichtig, dass man den Bogen da nicht überspannt, weil natürlich die Möglichkeiten von einem Überschreiten von 67 Jahren ganz schnell auch negative Auswirkungen haben könnten auf das Wesen von Arbeit und auch die Erwartungshaltung der Gesellschaft, wie lang jemand befähigt ist zu arbeiten. Und weil wir da einen sehr großen Unterschied haben bei den Menschen in der Befähigung, dürfen wir hier nicht so tun, als ob alle Menschen gleichermaßen...
Wir müssen hier einen Punkt an der Stelle machen mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, der Dissens ist klar geworden. Herr Hüther wird nicht der Ansicht sein, dass es alleine damit zu heilen ist, dass man nur mit der Aktivrente sozusagen verhindern kann, dass man länger arbeiten muss, dass man damit empfehlen kann. Eine Frage zum Abschluss. Unsere Zuschauer können uns wirklich nicht mehr folgen, wenn wir in so klein kommen. Eine Frage zum Abschluss, Herr Hüther. Wir haben jetzt über einige Themen gesprochen, noch lange nicht über alle, die eine Reform, eine kleine oder eine große des Sozialstaates berühren würden. Wenn Sie das aber jetzt so verfolgen, wie die SPD mit der CDU, CSU diskutiert, glauben Sie, dass es dieser Koalition gelingen wird, eine aus Ihrer Sicht gute, große, gelungene Reform des Sozialstaates hinzulegen?
Also da ja keine der genannten Parteien, der drei Regierungsparteien, ein schlüssiges Konzept zu dem Thema hat, sondern jeder irgendwo rumwurschtelt. Die einen kommen mit der Mütterrente, die anderen mit der Aktivrente und die anderen erzählen sonst was. Könnte man jetzt etwas bösartig suffisant formulieren, dann ist die Chance groß, dass es vielleicht doch noch gelingt. Denn wenn einer von den drei Akteuren ein schlüssiges Reformkonzept beispielsweise für die Rentenversicherung hätte, dann würde das schon im Diskurs scheitern. Also können sich alle drei noch gemeinsam auf den Weg machen. Die Dinge sind eigentlich bekannt. Sie sind bekannt aus dem Sachverständigenratsgutachten über die letzten Jahre, bekannt aus anderen Fachkommissionen, was in der Rente zu tun ist. Wir haben über das Rentenzugangsalter gesprochen, wir haben gesprochen über die Frage der faire Abschläge. Das heißt, ich will einfach sagen, die Parteien, wenn sie sich mal auf den Weg machen würden, wenn sie das Thema mal ernst nehmen würden und nicht negieren würden, wie sie es alle im Wahlprogramm getan haben, dann haben wir eine Chance.
Wir sind jetzt schon auch im Defizit, im Zeitdefizit, aber trotzdem ein Schlusssatz, aber wirklich ein Satz. Werden die Koalitionspartner die Kraft aufbringen?
Ich denke schon, dass das gelingen kann. Wir haben uns aber auch dafür bestimmte Schritte gesetzt, auch eine Kommission eingesetzt. Und diesem Konzept gehört dann auch, dass man diese Vorschläge sich dann auch noch anschaut.
Ja. Das werden wir auf jeden Fall machen. Frau Scheer, Herr Professor Hüther, herzlichen Dank für die Diskussion hier im Studio. Ihnen zu Hause, vielen Dank für Ihr Interesse an der Sendung. Bleiben Sie bei uns, es folgt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss.